Easter Hack Tag 3 und es geht mit Bahntechnik weiter. Ich mag Züge. Ein absurder Einstieg in die Bahntechnik. Ich glaube, so haben wir uns kennengelernt, ne, Enno?
Nee, war noch davor, vor der Bahntechnik.
Also interessiert waren wir beide, ne?
Ja, definitiv.
Zunächst einmal, zu Ende eines jeden Talks dankt man allen Engeln. Vielen Dank, Hacker, Hexen, für dieses tolle Event. Ihr wart ein wunderbares Publikum, hoffe ich jetzt immer noch. Stört euch das? Ach, egal, ist Chaos. So muss das. Und weg. Tada! So, ja, danke schön. Danke für dieses tolle Event, dass ihr alle mit anpackt, dass ihr das hier grandios zu einem tollen Ergebnis gemacht habt. Und wir freuen uns, wenn euch dieser Talk gefallen hat. Bahnbubble erleben. Wenn ihr euch für dieses Thema interessiert, es ist sehr aktiv. Bis hin zu, dass mal eine Feldbahn da drüben spawnt oder andere Dinge passieren. Dass Talks gehalten werden über interessante APIs. Gestern von Marodor, großartig, von informativ bis Comedy ist alles dabei. Man kann das Ganze aber auch aktiv miterleben und anpacken. Es gibt verschiedene Vereine dazu. Der DBCH in Schackendorf ist für die kleineren Züge, wie da einer steht, zumindest die Lok. In Lüneburg und Aumühle gibt es Eisenbahnvereine, die historische Bahnen fahren und auch aktiv betreiben, restaurieren. In Museen findet man durchaus mal was auf Züge hinweist, manchmal ein bisschen mehr, historisch über die S-Bahn Hamburg. Das Museum für Hamburgische Geschichte hat eine wunderbare Ausstellung über, was war das, Spur 1 ist das, glaube ich?
Kann sein, keine Ahnung.
Kann sein, weißt du nicht. Habe ich auch nur gehört, die Freunde der historischen Hafenbahn haben wir im Internet gefunden und viele mehr. Wer in München mal zufällig ist, das ist jetzt nicht so hier um die Ecke, aber es gibt hier Leute. Wer ist hier aus Bayern? Österreich? Oh ja, doch einige Hände. Cool. Deutsches Museum hat eine wunderbare Bahntechnik und in Nürnberg natürlich sowieso das Verkehrsmuseum. Wer einsteigen möchte, ist da wunderbar aufgehoben, um sich Informationen zu ziehen. Eigene Projekte macht man auch. Und Enno, du hast da was gemacht.
Ja, folgendes. Ich hatte tatsächlich ein Problem in meinem Alltag. Ich wohne quasi in Buchholz, wo es in der Nordheide, das ist, wenn die Rille 100 was sagt, ABLZ. Und da war das Gleis 11, das war so ein kleines Stichgleis, auf den die RB 38 halt hält. Und dahin musste ich halt umsteigen.
RB 38, die fährt wohin?
Die fährt über Soltau und Langenhagen-Mitte nach Hannover. Die ist auch ständig zu spät, um mal echt zu sein, aber davon mal ganz abgesehen.
Hat manchmal Startschwierigkeiten.
Ja, hat wirklich Startschwierigkeiten manchmal. Ist tatsächlich einmal vorgekommen. Und dieses kleine Gleis, da musste man halt immer umsteigen, wenn man aus Richtung Hamburg kam. Und ja, es waren halt immer nur Gleisanzeiger da verfügbar.
Man muss dafür vielleicht noch einhaken, Buchholz ist Gleis 11, Gleis 1, Gleis 3, Gleis 6. Und Gleis 11 ist so ein bisschen hinterm Bahnhofsgebäude versteckt. Mhm. Und das ist ein Problem. Warum?
Ja. Weil auch nur ein Gleisanzeiger da war. Und der war nur an einem Ende des Bahnsteigs. Das heißt, wenn man vom Bahnhofsgebäude aus kam, existierte einfach kein Bahnsteig. Oder kein Bahnsteigsanzeiger. Das hat mich geärgert, weil ich halt auch noch eine Alternative mit dem Stadtbus in Buchholz habe. Deswegen die Lösung. Ich verstehe mich mit einer Kaffeebesitzerin dort gut. Grüße gehen da raus ans Bahnhofscafé in Buchholz, die das Ganze mit ermöglicht haben, das Projekt. Das Coole war halt wirklich, das ist nur ein Raspberry Pi 4 mit zwei Monitoren. Also einer ist jetzt außen, einer ist für die innen, damit die es sehen können und ein bisschen planen können, wann die halt Brötchen schmieren und wann die halt eher Kunden bedienen. Und ja, die haben halt gesagt, so von wegen, hey, wenn du deine Freizeit da rein investierst, finanzieren wir dir das Projekt. Das waren jetzt, ich glaube, weniger als 200 Euro Materialkosten.
Aber das ist eine Win-Win-Situation, oder?
Das ist absolut eine Win-Win-Situation.
Ich meine, wenn die sehen, da kommt ein Zug zu spät und die haben alle hangry, ne, dann kann man schnell Brötchen fertig machen.
Ja. Das Coole daran war, ich habe nachher mal erfahren, die Stadt Buchholz, oder ich weiß nicht, ob es wahr ist, aber die Stadt Buchholz hatte was Ähnliches geplant. Die wollten einen zweiten Anzeiger am Gleis 11 haben. Ich habe die Kosten gehört von dem Projekt und bin hinten umgefallen, weil, ihr erinnert euch, 200 Euro. Die Stadt Buchholz wollte 20.000 dafür ausgeben. Der hier zeigt alle Abfahrten an, die irgendwie stattfinden, also auch Ankünfte, da sieht man ganz oben Buchholz in der Nordheide, hat irgendwie 2 Minuten Verspätung, wie es ja ständig so ist. Das heißt, er zeigt kombiniert Ankünfte und Abfahrten an, ähnlich wie Bahnbrückenexpert oder sonstiges. Und ja, der Anzeiger Stadt hätte halt nur ein, also da ist 11 extra angezeigt. Und ja, ich glaube, das war so die kleine, also ein Quality of Life Improvement, das ich dann da hatte.
Und deswegen bist du sicherlich auch im Talk von Marudor gestern gewesen, oder?
Definitiv.
Bahn-APIs.
Ja, Zugsimulatoren.
Wer kennt Susi? Da gehen ja Hände hoch. Wer fährt gerne häufig in Susi? Ja, gibt doch einige Leute.
Wer war schon mal im Ausbildungssimulator der DB oder etwas Vergleichbarem?
Oh, da ist auch einer. Guck mal.
Da. Cool.
Ist auch Susi.
Wer ist hier eigentlich TF? Das würde ich mal ganz gerne fragen. Also Triebfahrzeugführer ist. Haben wir da ein paar dazwischen? Yay, einer zumindest. Cool.
Die anderen sieht man so schlecht.
Ja. Was braucht man denn, um so einen Zugsimulator zu bauen?
Naja, ein Fahrpult. Sogar ist besser.
Ja, man braucht ein Fahrpult. Ja, wie kann man sowas machen? Es gibt halt so, wenn man sowas hobbymäßig machen will.
Das kann man doch kaufen, oder?
Man kann sowas kaufen, kostet dann aber halt dementsprechend.
Hausnummer?
Man redet, also wenn man, je nachdem, ob man Original oder Nachbau nimmt, redet man alleine für einen Fahrschalter über 2000 Euro für Originalteile. Man kann aber auch schon für 2.000 bis 3.000 Euro Nachbaukomponenten bekommen, die man sich dann für so einen Heimsimulator hinbekommt, also für ein komplettes Minimalfallpult.
Hat man jetzt nicht in der Kaffeekasse,
ja,
ne?
Das aber hat man nicht in der Kaffeetasse.
Aber ist da wieder eine Lösung.
Oder Kaffeekasse. Ja, das Coole ist, wir haben das einfach alles nachgebaut. Grüße gehen raus, also vorhin Rüber hat den mittleren Fahrschalter designt, da bin ich ihm dankbar für. Alles andere ist irgendwie so zusammengekauft, oben die Anzeige und die linken Schalter kann man von der Stange von, ich glaube, RailSwitch war das, kaufen. Und ja, das ist im Endeffekt nur ein Raspberry Pi Pico, der ein bisschen geupgradet wurde, dass der halt alles Mögliche damit ansteuern kann. Hinten drin sitzt eine kleine Platine und der spricht einfach über USB mit dem Rechner. Jetzt muss man dazu wissen, Eingabegeräte in Susi also gehen theoretisch per Joystick. Somit hat sich das Teil schon mal erstmal als Joystick registriert. Gedacht ist das Teil vor allen Dingen als Simulator für S-Bahn-Baureihen, also genauer gesagt Baureihe 423 bis 426. Das ist unter anderem auch Quietschi, die Baureihe 425 und Co. Ich möchte dazu sagen, mit ohne den ETCS und ATO-Umbau, der ja jetzt zum Beispiel in Stuttgart stattfindet.
Und deswegen auch der Indusi-Anzeiger, ne?
Ja, deswegen auch der Indusi-Anzeiger. Okay, LZB habe ich mal rausgelassen, weil ich habe jetzt einfach gesagt, ich will nur die PZB mal testen, ob Ausgabegeräte damit auch möglich sind. Das habe ich nachher in dem gemacht, dass ich halt einfach, weil das Problem ist, Susi hat eine Netzwerkschnittstelle und da musste ich halt die Netzwerkschnittstelle einmal per Localhost mit einem kleinen Python-Skript ansprechen und dann die Daten dann per USB-Serial dann durchrouten. Also es war ein bisschen mehr Arbeit.
Und was ist das?
Ja, das Coole ist, ich habe so ein paar Freunde in Übersee. Grüße gehen da raus an AJ, der mir das Bild zur Verfügung gestellt hat. Das ist ein Fahrschalter von einer alten U-Bahn-Baureihe in New York. Ich glaube, irgendwie R42 oder R44 oder so müsste das sein.
Ich glaube, da brauchen wir noch ein Bild davon, oder?
Ja, ich bin mir gerade überlegen, ob wir danach noch Bilder drauf. Ich glaube, von der haben wir tatsächlich keine Bilder.
Aber von New Yorker U-Bahn, das weiß ich.
Aber wir haben definitiv von der New Yorker U-Bahn nachher noch Bilder. Und der steuert damit so ein kleines Startset von so einer Plastikbahn. Weil das Coole ist, die New Yorker U-Bahn verkauft die regelmäßig in quasi Lanyard-Sales oder Land-Sales oder irgendwie sowas.
Heißt das eigentlich, dass wir jetzt in Zeiten, wo die Bahn ihre Züge lieber verschrottet, als sie zu verkaufen, doch lieber nach USA rüber sollten, so wie mit dem ICE?
Es wäre eigentlich gut.
Also kaufen wir demnächst Züge aus Amerika. Nee, besser nicht.
Bilder. Ja. Transporting, ein gutes Hobby von mir. Ich war bisher Transporting in den USA, Deutschland und Frankreich. Zumindest von Frankreich habe ich jetzt keine Bilder eingepackt. Von den USA und Deutschland habe ich deutlich mehr Bilder.
Aber in sowas Ähnlichem ist ein Fahrschalter drin, oder?
In sowas Ähnlichem ist ein Fahrschalter drin. Das ist jetzt tatsächlich auf der, wie man sieht, auf der Linie 1 in New York. Und ja, also da kann man immer mal schön Bilder machen. Es gibt da teilweise echt ikonische Bilder, die auch bei CNBC und sonstigem landen, wenn man mal irgendwie die New York City Subway thematisieren will. Was ich übrigens ganz cool finde, New Yorker haben nicht nur einen G-Spot, sondern die haben auch einen G-Train. Das ist dann jetzt Vollbahn, was man jetzt so hat. Teilweise haben die auch dieselben U-Bahn-Baureihen ein bisschen umgebaut und verwenden die für den Regionalverkehr, was ganz cool ist.
Und die fahren viel auf Brücken rum, sieht das?
Die fahren dort viel in Brücken und Tunneln rum. Also selbst, also ich war ja größtenteils in Manhattan. Dort haben die eigentlich nur Tunnel und Brücken. Also ich sollte dazu sagen, ich war bisher zweimal in New York. Einmal war tatsächlich für ein Praktikum da drüben, wo ich mich bei einer Stiftung, oder ich durfte durch eine Stiftung darüber für 2 Monate und durfte ein Praktikum machen. Und das zweite Mal war dann wirklich Urlaub, weil man kennt da drüben genug Leute, bei denen man mal auf der Couch pennen kann. Und dann haben wir noch so ein paar Bilder aus Deutschland, Baureihe 412, die man jetzt so schön hinter mir sieht. Das ist jetzt tatsächlich in Buchholz, das war tatsächlich sogar eine Umleiterfahrt. Die ist dann halt nicht über Hittfeld und Klecken gefahren, sondern über Seevetal. Ich glaube, das ist ein größter Nimby-Kaff überhaupt.
Ist das dieses berühmte Bahnchaos?
Ja,
das erleben wir regelmäßig in Buchholz.
Ja, das ist dieses berühmte Bahnchaos. Und da war halt gerade eine Umleiterfahrt. Der Metronom, der auch immer gefühlt ein Taktproblem ist. Ja, also da kann man immer mal schöne Bilder machen.
Ja, und wenn man jetzt halt irgendwann mal so aus dem täglichen Pendlerwahnsinn rausgeht, dann kommt man irgendwann an den Punkt, ich habe eine Zeit lang im Homeoffice gearbeitet und fiel auch so ein bisschen mit Studienende zusammen. Now something completely different, Gartenbahn, das ist so eine Ecke, da kann man sich echt tief reingraben. Wir haben jetzt Bilder von Bahnen gesehen, wir haben aber verschiedene Themen, wenn man eine Gartenbahn betreiben will, die ganz einfachen, so LGB kennt jeder, so ein Starterpack, das kann man sich hinstellen. Wäre auch für mich einfach möglich gewesen, aber ich weiß nicht, wer von euch hat irgendwie Studium mal angefangen und abgebrochen oder durchgezogen? Meldet euch mal so. Ja, doch einige. Ja. Ihr wisst, das kostet unglaublich viel Zeit. Dann hat man diesen Abschluss und fragt sich, wohin mit der wertvollen Zeit. Man hat ja sein ganzes Leben drumherum strukturiert und dann muss man sich halt was anschaffen. Und meine Lösung war dann das da. Eine kleine DL6, also eine aus der Dithmarschaft Maschinenfabrik stammende Feldbahnlok. Das war so, wenn du schon mit Zügen anfangen willst, dann nimmst du was du irgendwo kriegen kannst, dann hast du zumindest schon mal eine Spurweite und wenn das Ding entgleist, liegt es an deinen Schweißkünsten. Gleisbau. Man baut sich schnell Schienen, 12 Meter lang, in den Garten geschmissen, das geht wunderbar, ist kein Problem, aber irgendwann wird es langweilig und dann braucht man irgendwie was zum Abbiegen, Kurven, Weichen und spätestens dann fragt man sich, wie stellt man das Ganze? Weil gestern beim Jeopardy da war. SPDR-S60. in dem Fall jetzt tatsächlich ein Stück Software, was ich gerade baue. Und so eine Frage, wer sich in Stellwerkstechnik interessiert, sollte man darüber mal einen Talk halten? Also, meldet euch mal.
Oh, ja, doch schon ein bisschen.
Ich glaube, das war die falsche Frage, die ich gestellt habe. Okay, muss ich dann mal machen. Weiter zur Gartenbahn. Es gibt auch Gartenbahnen, die sind größer. Und das ist jetzt kein Scherz. Das ist eine Gartenbahn in Nürnberg. Grüße gehen raus an Moritz Weiner, der mir diese wunderschöne Lok gebaut hat. Der ist da im Feldbahnmuseum 500 aktiv. Die haben genau einmal im Jahr offen für Besucherverkehr, weil das ein Privatmuseum ist und da werden alte Feldbahnzüge in 500 mm Spurweite in Schuss gehalten, betrieben und halt eben am Fahrtag durch die Gegend geschoben. Da ist richtig Betrieb, das macht tierisch Spaß und wer Bock hat, kann ich nur sagen, gerade die Leute, die im Süden von Deutschland, Österreich, Schweiz, wie auch immer wohnen, fahrt da mal vorbei. Das ist immer Anfang August. Da passieren lustige Dinge mit alten Wagen. Man kann auch ein bisschen Restauration lernen, wenn man möchte. Besucherfahrten passieren da und da gibt es Dieselloks, Elektroloks, alles, was man sich wünschen will, aber es sieht alles kurios aus. Es ist nicht das, was man sonst auf der Schiene sieht. durchaus ein Grund, dahin zu fahren, und es macht tierisch viel Spaß. Es ist eine völlig andere Richtung, Bahn zu machen, weil Feldbahnen, die haben keine Signale. Das läuft über Handzeichen. Das ist das Alleinstellungsmerkmal. Die können fahren, wie sie quasi lustig sind, mehr oder weniger. Es gibt Betriebsleiter, die haben da die Kontrolle, die sagen auch, was los ist. Leidiges Thema, Fahrgäste, Bahnsteig und Bahnübergänge. Muss man dann halt auch sichern und den Leuten erklären, pass mal auf, dieses Andreaskreuz ist wirklich ernst gemeint. Wenn du im Straßenverkehr drüber fährst und von der Lok erwischt wirst, ist es mir egal, aber ich mag es nicht, wenn du von einer Dampflok, so ein Geschoss zum Beispiel, überfahren wirst. Und dann kommen Klugscheißer um die Ecke und dann kann man denen ganz grundlegende Sachen der Physik erklären. Das ist total super, gerade für Nerds, mal richtig klugscheißen, hingehen und sagen, ey, siehst du diese Schiene? Ja. Siehst du diesen Ölfilm da drauf? Mhm. Siehst du, dass da ein Gefälle auf der Schiene ist? Mhm. Und siehst du diese Dampflok, wie sie gerade an dir vorbeirutscht? Okay. Die Augen werden so groß, ist uns tatsächlich, passiert das halt mal. Wenn man im Gefälle versucht, stehen zu bleiben und die Bremsen ziehen alle an, aber man hat halt Schmier. Das ist eine Dampflok, da kommt Wasser raus. Heißes, kochendes Wasser, Dampf, das kondensiert auf Schienen, wenn sie kalt sind. Das ist völlig normal. Aber man kann den Leuten das dabei bringen. Also, wer gerne Lehrer spielen möchte, Eisenbahnbubble, hey, kommt her. Das ist ein Projekt, das brauche ich demnächst im Garten. Es gibt den Wave Acceptance Faktor, der steht auch bei mir ganz hoch im Kurs. Meine Frau möchte, dass es sinnvoll ist, wenn ich Hobbys anfange. Danke für diesen Lacher.
Ganz wichtig.
Ja, das ist ganz wichtig, aber bei 1300 Quadratmeter Garten fragt man sich wirklich, wo man mit dem ganzen Mist hin soll, also baut man sich eine Eisenbahn rein. Ist konsequent, die meisten Leute gucken sich den Garten an und sagen, ja, das passt hier wirklich. Über die ganzen anderen Details halte ich irgendwann mal einen irren Talk. Aus der Gartenbahn komme ich dann halt in die Eisenbahntechnik und wenn wir so darüber reden, ganz wichtig, das Radschienesystem. Auf der Straße kann man Güter transportieren, das geht aber viel Güter auf der Schiene. Wir haben weniger Reibung, wir haben Stahl auf Stahl, das rutscht zwar gut, aber man kann ja lange planen. Wir haben eine Spurführung, das heißt auch ein besoffener Lokführer kann zwar irgendwo hinten reinrammen, aber der kommt nicht so leicht aus... Moment, warte mal, was war das gestern mit Brühl? ja, also es gibt Unfälle, aber die sind selten, dass irgendjemand gegen den Baum fährt. Das ist auch wieder falsch, ne?
Ja, ich sag mal so, die Delay schafft es ja auch regelmäßig zu entgleisen.
Schaffte.
Ja, die existieren ja, glaube ich, nicht mehr.
Aber mit dem Metronom bin ich tatsächlich schon mal durch einen Baum durchgefahren. Das war interessant, aber man fühlt sich tatsächlich sicher.
Bin ich aber tatsächlich auch schon.
Ist nicht schön, aber es passieren Unfälle. Trotzdem das Radschienesystem, Spurführung. Wenn wir einen Zug irgendwo fahren lassen, 70 LKWs weniger auf der Straße, wird mir persönlich, wenn ich Auto fahren muss, unbedingt gut schmecken. Weniger LKWs auf der Straße, wäre ich dafür. Weichen, ganz anderer Heck. Da gibt es Themen wie Spuraufweitung und da muss man irgendwie mit Radien aufpassen. Wer sich für Physik und Maschinenbau interessiert, super Thema.
Geht auch noch weiter über bewegliche Herzstücke und so weiter. Also da kann man...
Ich glaube, ja. Eine der größten Weichen haben irgendwie 7 Motoren oder so als Antrieb. Da wird man sich dann... Also die müssen synchron fahren, ne? Das ist... Cool, Chapeau an die Leute, die das bauen. Ja, aber nichts ohne Regeln und Sicherheit. Also wir haben hier Leute, die für Sicherheit zuständig sind. Grüße gehen raus ans ZERT, die uns als Signalspielplatz dieses Mal sehr lieb aufgenommen haben. Bei der Bahn ist wirklich alles geregelt. Alles. Auch die Ausnahmen haben Regeln. Und nein, glaubt ja nicht, als Hacker wird die hier überflüssig. Es gibt trotzdem Lücken. Und absurde Unfälle.
Ja.
Wir haben so Themen, was haben wir so Schönes? Man sollte Züge zusammenkuppeln und das prüfen. Mhm. Ansonsten fährt der eine Zugteil weg und der andere rollt hinterher. Das macht.
Ja. Zugmeldung von Riesen ist auch so ein schönes Thema.
Ja, Zugmeldung ist ein schönes Thema, ja. Beinahe Unfälle sind total toll. In dem Fall kommt gleich noch zu Beginn unserer Folien. Im Social-Media-Bereich gibt es ganz tolle Leute, die über Unfälle berichten und sich dabei die Kante geben. Aber der Ursprung in Deutschland zumindest, liegt in Bürokratie und Militär. Das hört man an einigen Stellen, wer sich historisch interessiert, den Begriff, den Befehl abgeben, das kommt tatsächlich aus dem militärischen Befehl abgeben. Der Fahrdienstleiter hat die Kontrolle und alle anderen tanzen nach seiner Pfeife, im wahrsten Sinne des Wortes. Und für Leute, die irgendwo in der Gegend rumrennen, das war jetzt letztens in Regensburg im Landesamt für Finanzen, hängt dieses Ding rum. Und dann guckt man dann so ganz sparsam und fragt dann mal so, sag mal, war das schon immer das Landesamt für Finanzen? Ja, 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 solange wir denken können. Okay, und vor dem Krieg? Oh, das muss mal eine Eisenbahndirektion gewesen sein. Direkt am Bahnhof gelegen, das ist irgendwie kausal. Das geflügelte Rad, ein schönes Merkmal. Ich muss das fotografieren. Geht nicht anders. Leit- und Sicherungstechnik, ich fürchte, da muss ich einen Talk halten. Soll ich diesmal versprochen, ich muss mich dann halt mal zusammenreißen. Und gerade in der Leit- und Sicherungstechnik, ich weiß nicht, ist Marudor hier? Der hat gestern so schön über APIs gesprochen. In dem Fall ein Gruß. Es gibt auch Quirks bei Signalen. Das ist ein Ruhesignal, das gab es in Bayern. Wenn der Fahrdienstleiter keinen Bock mehr hatte und abends Schicht gemacht hat, hat er Signal runterhängen lassen, dann rechts die Blende hat dann blau geleuchtet im Fahrbetrieb. Dann wusste derjenige, hier ist eh keiner, kannst du durchfahren. gibt noch ein bisschen mehr Regeln dazu, aber tatsächlich, man sieht, das ist jetzt nicht so das typische bundesdeutsche Formsignal. Steht übrigens so in Nürnberg im Museum, falls es jemand angucken möchte. Dann fangen wir doch mal an. Der Einstieg ins Thema. Als Wesen noch klein war, gab es Bilderbücher. Ich kann mich an kaum ein Bilderbuch erinnern, wo nicht mindestens einmal das Thema Bahn, Zugführer oder sonst was thematisiert wurde. Erno hat schon gesagt, Eisenbahn gucken, ja. Kennst du.
Transporting, absolut.
Habe ich auch gemacht. Ja. Ich bin in Erlangen groß geworden, beziehungsweise in Bubenreuth, knapp daneben, Einfahrt zu Erlangen. Es war gutes Wetter, die Eltern, ja komm, dann lass uns mal Züge gucken gehen. Draußen Vorsignal geguckt, oh guck mal, Klappe geht hoch, Zug kommt, und ist wieder weg. Klasse.
Ich mag Züge.
Kennt man, ja? Wo kommt dieser Titel nochmal her? Dampfloks, ein ganz tolles Thema. Ich glaube, davon habe ich viel zu viel eingeatmet als kleines Kind. Und im Kinderkarussell fällt... Okay, sie sind psychedelisch bemalt für meinen Geschmack. Ich mag das Standardschwarz lieber, aber es gibt auch bei Kinderkarussells Dampfloks, Züge und sonstiges. Leute, die sich historisch interessieren, von Dampflok-Altertechnik über Museenvorträge und alte Dokumente lesen, gibt es ganz viel, wo sich die Nerdbubble durchaus draufstürzen kann. Wir wollen da mehr Vorträge sehen. Halte Talks. In dem Fall ein Gruß an Leira, der mich irgendwie angestachelt hatte mit: Ey, ihr müsst mehr Talks halten. Ich schließe mich dem absolut an. Das ist mein erster Talk hier und hoffentlich chaotisch genug fürs Chaos. Wenn ihr in der Bahnbubble seid, wenn ihr rein wollt, redet miteinander, bringt dieses Thema nach vorne. Und zu Beginn wollen wir eure Fragen und Antworten zum Thema hören. Habt ihr Fragen und Antworten? Meldet sich keiner?
Keiner traut sich.
Es gab eine Meldung, das ist großartig. Ich sehe hier nichts.
Ihr solltet auch gesehen werden, wenn ihr nichts seht.
Na, danke. Ah, das Publikum wird erhellt. So ist das gut.
Im Publikum ist ein Licht aufgegangen.
Doch, keine Frage. Da meldet sich was. Kannst du laut sprechen? Ich wiederhole das auch. Okay, der Wunsch war Jeopardy, ihr stellt die Antwort, wir fragen.
Jeopardy-Modus also hier.
Ja, dann, welche Antwort möchtest du uns geben? Auch nicht. Da meldet sich jemand.
Ich habe eine Frage, keine Antwort für euch.
Okay.
Ihr habt am Anfang ganz, ganz viele schöne Abkürzungen genutzt. Und jemand, der halt nicht so in dieser Zugbubble drin ist,
Oh, ja. Also, möchtest du? Die RIL 100?
Ja, Richtlinie 100 und so weiter. Also, ich glaube, es gibt keinen globalen Glossar bei der Bahn. Correct me if I'm wrong.
Es gibt viele.
Es gibt aber viele einzelne.
Also was früher die DS100 oder jetzt die RIL100-Kennung ist, wie ABLZ, AH und ähnliche Sachen. ABLZ ist beispielsweise A als Bezirk für Bereich Hamburg und BLZ steht für Buchholz. Ja. ASUP ist beispielsweise mein quasi Heimatbahnhof, weil ich ein bisschen mehr im Wald wohne, Enno auch. ASUP ist Suhrhoop, das ist die Stichstrecke an der RB38. RB ist Regionalbahn, das haben wir gestern bei Marodor gelernt, auch wenn RE da drin steht in der API. Es gibt ganz viele Sachen und die Bahn verwendet, und da sind wir dann auch schon wieder bei den militärischen Wurzeln, einen unglaublichen AQFI, einen Abkürzfimmel des Todes. Man findet immer wieder neue Sachen raus. Wenn mal irgendwie sowas wie ZB für TF durch den Zug singt, das ist der Zugbegleiter und der Triebfahrzeugführer. Die wollen dann miteinander quatschen. Ja, es gibt unglaublich viele Abkürzungen, man kommt da irgendwann rein. Wirklich nachgucken, Google hilft. Manche Sachen einfach googeln und versuchen rauszukriegen. Es gibt exzellente Foren. Und da ist die nächste Frage gewesen.
Also eigentlich eher eine Antwort auch darauf. Es gibt die meisten, früher hieß das Vorschrift, heute heißt das ja Richtlinien, die haben auch eine Abkürzung. Es gibt ein VZABK, ein Verzeichnis der Abkürzungen. Das ist die berühmt-berüchtigte DS100, wo die Betriebsstellen drin sind. Ansonsten schaut mal nach der 408, das heißt Fahrdienstvorschrift, die ist zwischendurch, hieß sie mal Kurier. Züge fahren und rangieren. Alle haben sie weiterhin Fahrdienstvorschrift genannt. Die DB hat es irgendwann aufgegeben, nennt sie selber wieder Fahrdienstvorschrift. Und wer es etwas fundierter wissen möchte, nein, ich kriege kein Geld dafür, dass ich jetzt ein bisschen Werbung mache. Am Europa-Lehrmittelverlag gibt es ein hervorragendes Buch, das heißt einfach Grundwissen Bahnberufe. Ist so ein Schmöker, irgendwie kostet 40 Euro, relativ dick, kommt irgendwie alle 2 Jahre neu raus, weil sich wieder irgendjemand neue Regeln ausgedacht hat, weil da nämlich ganz viel die EU reinkommt, ist hervorragend bebildert und da steht eigentlich so fast alles irgendwie drin, was man braucht, um durch irgendeine Berufsausbildung bei der Bahn durchzukommen, außer irgendwie totales Spezialwissen. Also wer immer schon mal wissen wollte, wie funktioniert eigentlich die Bremsanlage und wieso bremst der Zug, wenn da was reißt, was macht ein der Triebfahrzeugführer oder ne, die ganzen Abkürzungen, das steht da mit drin. Und bei der 408 steht das nämlich auch vorne, die haben Verzeichnis der Abkürzung. Und da ist dann nämlich auch solche schönen Begriffe wie ZANFLT, Zustimmungsanforderungslöschtaste und so, das ist da alles dann auch mal drin aufgezählt.
Ich fürchte, dass die Abkürzungen dann im nächsten Talk ganz relevant werden, weil Stellwerke.
Ich glaube, der Bahnfachverlag hat auch noch extrem gute Bücher, auch teilweise noch alte Bundesbahnbücher, die jetzt nachdrucken. Die haben wir auch, glaube ich, so alle inzwischen zu Hause liegen.
Ja, und wenn man ganz Historisches haben will, also Bahnfachverlag ist schön für Stellwerkstechnik und Sonstiges. Ja, da ist einer, Mikro. Ja, geht auch. Ich wollte nur kurz sagen, also wer alte Bücher braucht, in Nürnberg werden die für ein Appel und ein Ei im DB-Museum verkauft, was so aus der Bibliothek rausgesondert wird. Die sind hervorragend in Schuss und da gibt's alles. Und über Gleisbau rede ich irgendwann anders.
Ja, großartige Vorträge. Ich bin absolut fachfremd, aber ich habe eine Frage für euch.
Ja, raus.
Ich habe in der Regel mit der Bahn zu tun, wenn was nicht funktioniert. Also, was ist euer Lieblingsfehlercode und warum?
Also unser Lieblingsfehlercode.
Genau.
Unser Lieblingsfehlercode ist, glaube ich, als Buchholzer eindeutig, dass die Blechelse HTML spricht.
Ja. Ohne Scheiß. Am gleichen Bahnhof, wo mein Anzeiger steht, den ich ja gebaut habe, hat die DB hinbekommen, irgendwie in die Sprachausgabe den kompletten HTML-Code mal vorlesen zu lassen.
Also irgendwo muss ein Programm ausgestiegen sein und man hört dann, welche Files abgespielt werden sollen, um halt zu sagen, was gesagt werden muss. Man erkennt es und es ist in Twitter, Instagram, ich glaube überall ist es mittlerweile im Netz zu finden.
Ich glaube Instagram war das erste, weil durch Zufall kannte ich den Typen.
Es ist großartig.
Kannte jemanden, der kannte ihn, der das aufgenommen hat, das Video. Und
aber ja, es gibt tolle Fehler bei der Deutschen Bahn und generell bei Bahnen. Und ich kann einfach nur sagen, an der Stelle einfach mal kurz vorweggenommen. Alwin Meschelde macht Trinkspiele zu Eisenbahnunfalluntersuchungsberichten. Ähm, fangt langsam an. Fangt nicht mit irgendwas Härterem an, damit zu trinken. Ihr schafft keine zwei Seiten.
Absolut nicht bei der Delay, bitte.
Nächste Frage.
Ja, es geht ja um Einstieg in den Bahnbabel und so. Und vielleicht habt ihr uns auch noch so ein paar Tipps für welche Foren man da besuchen kann oder welche Channel oder ob Mastodon oder keine Ahnung, dass man so ein bisschen Kontakt bekommt.
Du meinst unsere Zugabe? Der Karlau musste sein. Er ist schuld. In Social Media finden wir diverse Leute. Die Liste ist längst nicht vollständig und es gibt immer mehr. Es gibt auch den RegioTF irgendwo in Süddeutschland und diverse andere. Aber Gustav Richard ist so hier für den norddeutschen Bereich sehr interessant, wenn es um Politik und Bahnstrecken, Reiseführer für ganz tolle, teilweise auch nicht mehr existente Orte. Also diverse Haltestellen, die mittlerweile nicht mehr sind oder irgendwelchen Modernisierungen zum Opfer gefallen sind. Schöne Bilddokumente dafür und ein sehr interessanter Erzählstil. Höre ich tatsächlich sehr gerne und ich freue mich auf den nächsten. Gustav, falls du das hier hörst, ne? Wir müssen irgendwann uns mal auf den Met treffen. Alvin Meschede, ja, Susi ganz viel über neue Streckenmodule. Mhm. Aber die Eisenbahnunfalluntersuchungsberichte. Er nimmt nur die, wo keine Leute zu Schaden gekommen sind. Das ist so ein bisschen Grundsatz, das finde ich auch gut. Aber da sind so absurde Sachen bei, auf die Frage von vorhin, hey, es gibt Beknacktes, das da kommt man nicht drauf, wieso man sowas macht. Mit angezogener Handbremse von Cuxhaven bis Bremen durchziehen, ist eine Leistung.
Oder eine Verladerampe mitfahren und
guckt da mal rein. Technisch brillant ist der Silberling. Jörg Hase, auch an der Stelle ein ganz lieber Gruß, ein unglaublich angenehmer Mensch, ist mittlerweile in Rente, hat zum Schluss Ausbilder ausgebildet, wenn ich das richtig im Kopf habe, hat sehr viel Fachwissen zum Thema Bremse. Also wer wissen will, wie man einen Zug zum Halten bekommt, da findet ihr Informationen. Von sehr einfach bis hochgradig komplex kann dieser Mensch unglaublich gut erklären und zeigt Originalpläne in Teilen, was er freigegeben bekommt, historisches, Hintergründe, eigenes Bildmaterial, großartige Sachen. Und ich glaube, wer kennt den nicht? Peter Lesky mit Eisenbahn-Kurzwissen. Immer mal eine Goldgrube, wo man mal kurz was reinkriegen kann und dann kriegt man so kleine Stichpunkte, wo man mal anfangen könnte, was einen interessiert. Ja, ansonsten, man kann sich auch selber informieren über diverse Unfälle und kann die mal durchlesen. Da gibt es dann so Eisenbahnunfalluntersuchungsberichte, die man halt auch tatsächlich als öffentliche Dokumente einlesen kann. Kann man sich angucken. Und falls ihr noch Fragen habt, beantwortet mir gerne weiter Fragen. Ansonsten würden wir auch gerne wissen, was ihr so treibt, was euch in die Bahnbubble treibt. Da ist eine Frage. Ja, relativ einfach. Die ersten Zeiten der Bahn, muss man ganz klar sagen, waren sehr blutig. Viele Sachen sind schiefgegangen, viele Sachen sind tatsächlich mit vielen Toten zu beklagen, aber man hat daraus gelernt. Ja. Die Technik ist in erster Linie immer auf Failsafe ausgerichtet. Also alles, was steht, ist sicher in erster Linie. Was sicher steht, ist sicher. Und dann kommt es halt darauf an, was man sehen möchte. Also die Engländer haben mal angefangen, so Dampfmaschinen auf Räder zu stellen, die auf Gleisen fahren. Und die haben auch so die ersten Signale und so weiter gehabt und haben gemerkt, auch Eindrahttechnik, die sie teilweise noch bis heute nutzen, ist nicht unbedingt safe. Lösung der Engländer oder UK, Great Britain, wie man es auch mal nennen möchte, sie haben einen Rückmeldekontakt installiert. Engineering in Deutschland sieht anders aus. Die nehmen zwei Drähte und übertragen drei Werte. Neutralstellung und im Zweifelsfall für ein einfaches Formsignal HP0 für darfst nicht fahren, HP1 für fahr mit voller Fahrplangeschwindigkeit und HP2 für fahr mit langsamer Geschwindigkeit. Ist einfach dadurch gelöst, dass man es differenziell mit einem Drahtring quasi löst und wenn der sich lenkt, lenkt der sich symmetrisch in der Sonne. Das heißt, man kann die ganzen Sachen unter Spannung stellen und so weiter. Das musste man aber über die Zeit lernen. Das Ruhesignal ist beispielsweise auch noch ein Teil gewesen, das ist mit einem Drahtzug gemacht worden. Also ein einziger Draht und wenn der gerissen ist, hat das Ding einfach fallen lassen. Wenn heutzutage irgendwo ein Stellwerk kaputt geht und da reißt ein Drahtzug, da ist so viel Technik hinter, das musste ich auch erst in einem alten Buch lesen, so okay, da ist so viel Draht aufgewickelt, dass wenn dieses Gewicht runterzieht und egal wo der Draht reißt, dann wird so viel Draht abgewickelt, dass das Signal garantiert in Haltstellung fällt. Also ist aus der Konsequenz, dass mal irgendwann Züge zusammengekracht sind und da halt auch Leute zu Schaden gekommen sind. Man kann über Flankenschutz, über alle möglichen anderen Themen noch reden, wo man sich Gedanken darüber gemacht hat und gesagt hat, es gibt gewisse Regeln, warum man einfach Opfer vermeiden möchte. Und deswegen ist es halt eines der sichersten Verkehrsmittel weltweit. Und deswegen sind viele der Regeln in Blut geschrieben. Und deswegen passieren hoffentlich auch weiterhin weniger Unfälle. War etwas lang, die Aussage. Aber okay, noch weitere Fragen, Aussagen. Wieso kommt ihr in die Bahnbubble? Was interessiert euch? Ist jemand in der Bahnbubble? Ja, melde dich ruhig. Also bei mir ist es, weil ich pendle. Weil du pendelst? Ja. Du pendelst von A nach B, Job nehme ich an, morgens hin, abends zurück oder am nächsten Morgen zurück. Auch Verspätungen können total interessant sein, um in dieses Thema einzusteigen. Also man sieht weit und breit keinen Zug, der sich bewegt, aber trotzdem darf man nicht losfahren. Warum ist das so? Ja, Stellwerkstörung, diverse Sachen. Man kann sich da total reinnörden und findet total interessante Sachen. Da ist noch eine Meldung.
Ja, ich kann so sagen, weil vor meiner Haustür bis vor 2 Jahren schöne alte Zugsicherungen über Drähte gemacht wurde.
Ja.
Elektronische Stellwerke sind richtig schön. Und ich habe eine Geschichte von einem Kumpel mitgehabt, der jetzt in der Arbeit rein, hat sich einen Zug geschenkt und kann vom Zug in den Fahrstand reinschauen. Und auf einmal hat er halt an
ja, das ist ungünstig. Wenn man den Hebel in der Hand hat, dann ist meistens irgendwas kaputt gegangen. Ja. Gut.
Und zum Thema kaputte Dinge, mal eine persönliche Erfahrung. Die Zugstrecke Chemnitz-Leipzig. Bis Ende letztes Jahr fuhren dort noch alte Reichsbahnwaggons. Mhm. Schön zuverlässig, aber Fahrkomfort, naja. Jetzt wollten sie die gegen Alstom Batterietriebwagen ersetzen, weil nicht mal die Strecke vollständig elektrifiziert ist. Und da gab's Lieferverzögerungen.
Ja.
Somit fahren nun auf der Strecke von WFL alte Dostros. Und, was kriegt man als Gratisgeschenk mit? Türstörungen. Oh. Und seit neuestem eine Sperre des ersten Triebwagens vom Eisenbahnbundesamt wegen Dieselabgasen.
Okay, kleine Quizfrage. Was hat Hamburg mit Japan gemeinsam? Also Japan hat Züge, die fahren pünktlich und Hamburg hat sich überlegt, wir besorgen uns jetzt auch Schubser, weil als die neuen S-Bahnen gekommen sind, haben die Europa rechtskonform Lichtschranken gehabt. Und wer gestern die Drehfalltür gesehen hat beim Bahn-Jeopardy, es gibt ein wunderschönes Meme. Da steht dann die heutige Tür und sagt, miep, 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 könntest du bitte also meine Lichtschranke, also bitte, 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 könntest du, das wäre total nett, ansonsten kann ich nicht zumachen. Die Drehfalltür, in 3 Sekunden mache ich zu und dann ist dein Arm notfalls ab. Ist auch da wieder technisch interessant, weil barrierefreiheitstechnisch ist das natürlich ein Ding, was in Anführungszeichen weg muss, aber es hat früher dafür gesorgt, dass die Leute Respekt vor der Tür hatten. Heutzutage bleiben Leute mit dem Rucksack drin stehen, passiert mir häufig genug, wenn ich mit der S-Bahn, U-Bahn, was auch immer fahre, da steht einer mit dem Rucksack, der hängt halt hinten lang raus, was weiß ich, was der für Nerdkram hinten drin hat, aber der steht halt genau an der Türkante und die Lichtschranke sagt, ich sehe da nichts.
Kennt, glaube ich, jeder Pendler, der von Hamburg aus in Richtung Bremen oder Lüneburg-Uelzen rausfährt, der Metronom ist immer so, sehr geehrte Fahrgäste, bitte treten Sie aus den Türbereichen zurück, wir können sonst nicht abfahren.
Oh ja.
Ich habe, glaube ich, mehr Tage, an denen ich das höre, als an denen ich das nicht höre inzwischen, also naja.
Es wäre auch schön, wenn mehr Respekt für die Bahn da ist. Genau. Da ist noch eine Frage.
Ja, danke für die Zeit. War ein schöner Vortrag. Also ich gehöre nicht der Bahnbubble an. Ich fahre nur jeden Tag Deutschlands längste U-Bahn. Und da gibt es zum Beispiel dann auch, dass die Tür nicht zugeht, weil wenn er an der Ersatzhaltestelle relativ schräg steht, fällt der Bolzen nicht unbedingt runter und dann kann er nicht starten. Aber ich wollte was... Und wenn der Fahrer neu ist, weiß er das nicht. Der braucht dann ziemlich lange. Aber ich wollte eigentlich was fragen. Ich habe vor ein paar Jahren in Darmstadt einen Vortrag gehört von einem, der war offensichtlich damit beschäftigt, professionell Software für Stellwerke zu schreiben. Und er sagte, ein ganz großes Problem dabei ist, dass die Regeln, wenn man aus dem völlig lokalen Kontext rausgeht, widersprüchlich sind teilweise. Dass es also bereichsweise Widersprüche gibt. Meine Frage: Wie geht die Bahn, wie geht ihr mit der Idee um, dass wenn ich eine generische Software zum Beispiel, Stichwort Digitalisierung, das gibt es ja jetzt irgendwie auch neuerdings, dass man da mit Widersprüchen arbeiten soll, die sich nicht auflösen lassen. Wie geht ihr damit um? Was ist eure Erfahrung? Was macht die Bahn denn dann eigentlich bei der Digitalisierung ohne KI?
Ich würde jetzt fast sagen, ich verschiebe das Ganze. Also die Antwort hörst du dann irgendwie zwischen Weihnachten und Neujahr? Ich weiß es noch nicht. Also ja, es gibt Lösungen. Okay, komm, noch ein Fuck-up. Siemens hat in Altona das Stellwerk mal erneuert und das war jetzt Teil einer Informatikvorlesung. Das Stellwerk war vorher ein Relais-Stellwerk, klassisch. Man hat da viel gemacht und dann hat man das Ganze modernisiert, hat quasi digitales Stellwerk eingerichtet mit Computern und so und nicht mehr good old trusty Relais-Technik, weil das hatte man im Griff. Und Siemens hat auch Software-Tests gemacht. Das war dann so der Hinweis an uns damals als Studenten, macht Software-Tests auch im Feld, probiert aus, nehmt euch reale Hardware. Weil das, was offensichtlich wurde, ist, Technik braucht Zeit. Ich hatte gestern schon die Frage, wie lange braucht so eine Weiche eigentlich, bis sie gestellt ist. Das wird nicht dadurch, dass man sagt, wir nehmen die Drahtzüge weg und machen Motoren dran. Das wird kein Deutsch schneller. Die Weichen laufen genauso langsam um, weil das ist Riesenmenge an Stahl. Wer schon mal ein Stück Schiene versucht hat anzuheben, meh. In Software kommt jetzt dieses Problem auf, bis eine Fahrstraße einläuft, wie man so schön sagt, dauert es eine gewisse Zeit, weil Dinge müssen passieren. Weichen laufen um, irgendwelche Sperren werden abgelegt oder sonstiges. Wenn diese Zeit um ist, dann kann man irgendwann das Signal auf grün stellen und denjenigen fahren lassen. Jetzt hat Siemens schön getestet und das war dann das schöne Beispiel. Die sind gleich im ersten Moment, haben das System angemacht und so bei der zweiten oder dritten Fahrstraße ist das System komplett abgestürzt. Man hatte noch die Relais-Technik, ist wieder zurückgegangen, hat gesagt, okay, wir müssen erstmal den Fehler finden. Der Fehler war einfach Zeit. Die haben in den Tests alles quasi mit der Modellbahn gerechnet. Also Weiche, klack, umgestellt. Ist dann schwierig. Wenn so eine Weiche mal 8 Sekunden braucht, bis sie umläuft, da muss man sich Strategien hinlegen. Ich bin bei vielen Sachen gerade tatsächlich an diesem Problem dran, weil ich mich halt dafür interessiere, selber ein Stellwerk zu programmieren in Software. Und ich lasse mich gerade dadurch nicht leiten, dass es Modellbahnsoftware gibt, die das quasi ordentlich macht. Weil ich habe andere Zeitkonstanten da drin. Weil ich werde definitiv langsame Motoren haben, weil das schont Material, das macht das Ganze zuverlässiger etc. So ist das halt auch mit der Software. Mal gucken, was da rauskommt. Kann man aber mal einen Talk drüber halten.
Weil noch eine Frage. Softwareentwicklung bei der Bahn ist aber auch generell ein Riesenthema. Inzwischen hat man zwar inzwischen die technischen Standards so weit gesetzt, dass man interoperabel arbeiten kann, also dass man eine Weiche von einem anderen Hersteller nehmen kann, also zum Beispiel, keine Ahnung, ein Stellwerk von Scheidt und Bachmann oder Außenanlagen von Siemens oder irgendwas in der Art.
Das mit den Interfaces.
Damit beschäftige ich mich tatsächlich hobbymäßig immer ganz gerne. Und da ist es einfach das Problem, also ich weiß nicht, ob es wahr ist, aber ich glaube, irgendwann macht Digitalisierung, die Bahn pünktlicher, gab es, glaube ich, mal einen Vortrag auf der GPN, wo dann auch irgendwie gesagt worden ist, von wegen, ja, das ist halt, man hat die technischen Standards auch inzwischen dafür, dass alle Hersteller theoretisch zusammen an einem Projekt arbeiten können, aber nachher braucht es halt trotzdem jemanden, der ganz oben das komplette Projekt absegnet. Und das ist halt blöd, wenn der halt irgendwie von Firma X ist und der andere und dann Komponenten von Firma Y da sind, die dann halt irgendwie wieder ganz viel Papierkram erzeugen. Und ja.
Ja, da vorne ist noch ein nettes Wesen.
Ich habe mal in den Nachrichten von einem Deutschlandtakt gehört. Was ist eure fachmännische Meinung?
geht. Ich werde so Hass ernten für diese Aussage, aber ich bin dafür, dass wir demnächst eine Neubaustrecke kriegen.
Am besten von Hamburg nach Hannover und von Hannover nach Bielefeld noch eine. Und
ja, da, also Deutschland-Takt ja. Dass es geht, zeigen die Schweizer. Da muss man ganz klar sagen, die haben Bahntechnik, wie war das mit der Profession, Uhrwerke zu bauen, die haben es drauf. Die machen einen integralen Taktfahrplan, die Züge kommen zu einem Zeitpunkt X in die Station rein, alle Leute steigen um, kriegen ihre Anschlusszüge und fahren wieder raus. Alles, was lokal und Stadtbahn und sonstiges ist, fährt im Gegentakt dazu. Das heißt, diese ganzen Bewegungen, die irgendwo Abhängigkeiten schaffen, werden auf ein Minimum an Problemen reduziert. In Deutschland sieht man es, dass die Leute zum Zeitpunkt, und jetzt kommt der nächste Punkt, rumnörden, auf dem Fahrplan steht die Zeit, wo die Räder sich bewegen sollen. Das heißt, ihr seid bitte nach Möglichkeit eine Minute vorher da, bevor die Türen schließen. Diese ganze Hetzerei, die auf den Bahnsteigen passiert, ich krieg den Zug noch. Nein, wenn Abfahrtszeit ist, sind die Türen egal wie zu. Bitte lasst die Züge einfach auch abfahren. Es gibt keinen Grund der Welt, warum man diese Züge aufhalten sollte, weil es gibt nur Probleme. Digitale Türen, Störungen und sonstiges, da können wir Riesentalks drüber halten. Das ist einfach nur Mensch, egoistisch, und dann gibt es Probleme, weil die Sicherheit müssen wir gewährleisten. Aber gut, zurück zum Thema Deutschland-Takt. Ja, könnten wir machen. Wir haben aber ganz große Probleme, was Infrastruktur angeht. Es gibt einen Rückstau, der wird regelmäßig mit diversen Milliarden beziffert. Und wir bräuchten eigentlich eine Rieseninvestition in die Infrastruktur und müssten den gesamten LKW-Güterverkehr, wie auch immer, auf die Schiene holen. Das geht nicht alles gleichzeitig, und wenn ich könnte, ich würde es gerne machen. Große Magistralen von Nord nach Süd, von Ost nach West, wo überall die LKWs fahren, alles umbauen. Die Schweiz macht das über die Alpen, die haben die rollende Landstraße, da fahren Züge drauf. Und es ist einfach günstiger, den LKW-Fahrer auf den Zug zu setzen und zu sagen, du schläfst jetzt mal eine Runde und fährst dann durch die Alpen durch. Da sitzt vorne einer, der kümmert sich darum, dass du am anderen Ende rauskommst. Das funktioniert. Aber auch nur dann, wenn man einfach die Eier hat und sagt, wir machen die Maut so teuer, dass keiner Bock hat, über den Pass zu fahren. Und das löst viele Probleme aus meiner Sicht.
Also kurzum, es ist möglich, den Deutschlandtakt hier einzuführen, es ist aber auch einfach politisch gerade ein bisschen unbequem.
Und ich will jetzt nicht drauf anspielen, aber ist mit 70 Jahren Verspätung oder was da letztens angesagt wurde, das ist, das muss man wollen.
Als Ergänzung zu Altona noch, das ist ein wunderschönes Zeichen für die, wie Softwareprojekte als Fuck-up bei der Bahn laufen. Das Stellwerk,
ja, danke.
Das Stellwerk ist 95 in Betrieb gegangen, ist eine Siemens B-Anlage. Das heißt, die Technik da drin sind größtenteils 8080A-Prozessoren, immer zwei Stück zusammen, die im Gleichtakt laufen, da sind Vergleicher hinten dran. Wer so ein bisschen alte Prozessortechnik kennt, der weiß, wie schön das ist, heute solche Ersatzteile zu kriegen. Die Softwareentwicklung, das ist vorgeschrieben vom Eisenbahnbundesamt, muss im V-Modell gemacht werden. Das heißt, es ist also ein Wahnsinnsaufwand, da irgendwelche Änderungen reinzumachen. Das Stellwerk ist 95 in Betrieb gegangen, hat dann eine Woche nicht funktioniert. 97 ist der Güterbereich stillgelegt worden. Da hat die Deutsche Bahn dann den Stückgutverkehr eingestellt. Der Güterbahnhof ist abgebaut worden. Man hat die Gleise rausgerissen. Das führt dazu, dass die Gleisfreimeldeanlage, die geht ja immer zur sicheren Seite. Wir haben dann eine Belegtmeldung. Das heißt, wir haben überall rote Ausleuchtung. Das ist nicht weiter wild. Wenn man die Signale rausnimmt, dann ertönt eine Hupe und ein Blinkmelder in der Anzeige. Und der kommt auch wieder, auch wenn man das mehrmals quittiert. Es sind also die Gleisanlagen abgebaut worden. Die Signale, diese kleinen Sperrsignale, standen noch über, ich weiß nicht, mehr als 10 Jahre standen die noch mal ein Gebäude darum. Wenn man mit der S-Bahn zwischen Holzenstraße und Altona gefahren ist, konnte man da runter gucken. Da war so ein Gebäude immer schön rot beleuchtet. Da sind regelmäßig die Glühbirnen gewechselt worden, weil das ist viel, viel billiger, als diese Software umzukonfigurieren. Dann ist die Zeit weiter ins Land gegangen, dann ist das irgendwann mal geändert worden. Ich weiß nicht, vor ein paar Jahren sind neue Nahverkehrszüge eingesetzt worden, die Richtung Norden fahren. Die haben das Problem, die haben eine wahnsinnig schöne Beschleunigung. Wenn die jetzt am Bahnsteig stehen und abfahren und die fahren gegen ein haltzeigendes Signal an, das kriegen die erstmal nicht mit. Und wenn sie dann an dem haltzeigenden Ausfahrsignal vorbeifahren, sind die schon so schnell, dass wenn sie dann die Zwangsbremsung kriegen, hinten irgendwo im Gleis stehen. Hat das Eisenbahnbundesamt verfügt, dass die Züge weiter vorne stehen müssen. Jetzt ist es so, es ist ein Kopfbahnhof, die Leute, die Fahrgäste müssen halt den ganzen Bahnsteig runterlaufen, um da hinten in den Zug reinzukommen und fragen sich, warum der Kutscher denn so bescheuert ist, dass er nicht hinten am Prellbock steht. Aber das liegt halt daran, dass die Züge halt besser geworden sind und niemand diese inzwischen 30 Jahre alte Anlage anfassen möchte, die eigentlich schon lange weg wäre. Und wenn Altona nicht so stark umgebaut worden wäre, wäre da schon ein neues Stellwerk hingekommen. Und da ist das schön, dass man so Wörter wie ESTW und Alttechnik in einem Satz zusammen erwähnen kann. Das fasst keiner mehr an. Wer versucht, mal für einen 10 Jahre alten PC eine Grafikkarte zu kriegen, kann sich vorstellen, was los ist, wenn man für ein 30 Jahre altes Stellwerk, das aus Spezialtechnik besteht, irgendein Teil zu ersetzen. Das kann man vergessen. Im Harz stehen noch mechanische Stellwerke von 1905, die sind im Betrieb. Da gibt es auch noch keinen Zeitpunkt, wann sie ausgetauscht werden müssen. Die funktionieren einfach.
Jetzt hast du eine Wunde getroffen.
Ja, ich glaube, das war ja auch mal in Schleswig-Holstein, gab es auch mal den Fall, das war ein Westinghouse-Stellwerk. Die Firma Westinghouse ist inzwischen, glaube ich, die Signalbauabteilung an Siemens verkauft, weil die wollten halt, glaube ich, deren ETCS-Technik halt kaufen. Das heißt, Siemens hat gesagt, die alten Stellwerke von Westinghouse stellen wir nicht mehr her. Das Problem war, dann ist irgendwie mal eine LWL-Baugruppe kaputt gegangen. Das heißt, der Betrieb lag für mehrere Tage auf der Strecke komplett still, weil man eine LWL-Baugruppe, was ja noch nicht mal allzu spezifisch ist, nicht bekommen hat.
Aber es muss halt ein bestimmter Standard sein.
Ja.
Also die Sperrsignale baut man sich dann auch halt für die Gartenbahn selber, für den Fall, dass jemand noch gucken möchte. Kommt gerne nochmal vorne vorbei. Ansonsten würde ich sagen, sind wir jetzt relativ gut durchgekommen. Falls noch Fragen sind, sind wir hier noch ein bisschen zugange und ansonsten findet...
Da ist noch es ist keine Frage eigentlich, es ging nochmal um den Deutschlandtakt und da ist so ein kleines Bauprojekt, das das Ganze ein bisschen unmöglich macht, das nennt sich Stuttgart, weil ich glaube, Stuttgart ist bis jetzt einer der pünktlichsten Bahnhöfe in ganz Deutschland, mit dem oberirdischen Kopfbahnhof natürlich. Jetzt wird es halt ein bisschen schwierig mit 8 Gleisen Tiefbahnhof und ich glaube Zürich ist es. Die haben ungefähr den gleichen Bahnhof, haben halt nochmal zu ihren 12 Gleisen oberirdisch.
Moment. Stuttgart 21 ist nach Vorschriften der kein Bahnhof mehr.
Das ist ein Haltepunkt, weil die
zur Illusion, ja. Das steht dann irgendwie schräg. Weil auf der einen Seite fährt man oberhalb der S-Bahn, und dann unterhalb der Stadtbahn, anstatt dass man gleich tiefer geht, aber da gibt es dann so, ich sag mal, lokale Konflikte. Und ich hatte eine schöne Diskussion zu dem Thema, das Gleisvorfeld, das ist nicht so kompliziert in Stuttgart, außer dass man da Speisewagen nicht rückwärts manövriert. alles komische Dinge, die man machen kann, aber Tatsache ist, dass viele Dinge einfach als Prestigeprojekte durchgedrückt werden, gerade wie Stuttgart 21. Ja. Danke schön. Das ist also, wenn wir noch granatenmäßig mehr Wahnsinn machen wollen, nutzt die Chance, solange Altona noch da ist, um mit dem Nightjet, mit dem Auto nach Österreich zu fahren. Weil wenn Altona weg ist, fehlt da eine Rampe und man ist sich noch nicht so ganz sicher, ob das dann wirklich noch irgendeine Lösung gibt oder ob sie das, wie hieß das mit dem Shuttle? Soll in Eidelstedt gehen, das ist cool. Es gab letztens irgendwie ein nicht mehr Autozug, sondern Auto zum Zug. Da hat die Bahn tatsächlich die Autos auf den LKW geladen. Und
was auch noch ist, ist, dass die Bahntunnel durch ein Gestein gehen, das, sagen wir mal so, nicht gerade
gut
ist. Gipskäuber. Und wer sich da weiterbilden kann, da gibt es eine richtig geile Folge von der Anstalt.
Zitat aus der Anstalt. Was macht er, wenn er nass wird? Er quillt. Was, der quillt? Das würde Millionen von Menschenleben kosten. Ja, das Zeug darfst du halt nur trocken bohren. Wir müssen uns mal zusammenschließen und dann machen wir, glaube ich, mal einen großen Talk über Bahnfuck-ups und wie man es besser machen könnte. und wie man irgendwelche Nimbys nerven kann, wenn man sagt, wir möchten da gerne mal eine Neubaustrecke bauen, weil, letzter Disclaimer von meiner Seite aus, ich wünsche mir mehr Infrastrukturinvestitionen, weil Infrastruktur ist der Rückgrat unserer Gesellschaft. Ohne Internet und ohne Strom und ohne Bahn geht alles kaputt. Nein, keine mehr Autobahn. Nein. Nein. Das ist das, was drüben unter dieser Glaskuppel, wo die Sonne den Politikern auf den Kopf scheint, entschieden wird, und es ist definitiv falsch. Bahn. Nicht Auto, Bahn. Eisenbahn. Und in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht.
Ja.
Und hoffentlich sehen wir uns auf dem Kongress. Mal sehen, ob der Talk angenommen wird. Thank you.